Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Und diese neue Folge wird von dem Augsburg-Spiel handeln und dem Blick nach vorne nach Hamburg und dann vielleicht nochmal so ein kleines Vorabfazit bis oder vielleicht nach dem grandiosen Spiel in Leipzig, wie wir das bis dahin bewerten. Okay, ich bin wie immer nicht alleine. Heute ist mit mir der Matthias am Start. Gute Matthias.
Gute Emanuel.
Ja, wir starten rein ins Augsburg-Spiel. Und im kurzen Vorgespräch habe ich dir schon gesagt, dass das Tor, was wir geschossen haben von Doan, eigentlich komplett zu diesem Spiel passt. Dass das jetzt keine supergeile Offensiv-Wunderaktion war oder das Traumtor schlechthin oder, sondern in so einem Spiel fällt dann so ein Tor. Und alte Fußballerweisheit, das zählt auch eins und am Ende stehen 3 Punkte. Das sind die guten Neuigkeiten zu dem Spiel. Lass mich mal an deinen Gedanken zum Duell gegen Augsburg teilhaben, denn das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit, dass wir jetzt 3 Punkte mehr auf dem Konto haben.
Ja, ich bin dann vielleicht ein bisschen negativer eingestellt, aber allein, weil ich mit dem Fahrrad angereist bin bei Regen.
Nein.
Klassisch wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir jemals schon mal gegen Augsburg bei schönem Wetter gespielt haben. Das Wetter passt sich wahrscheinlich auch einfach dem Gegner an und man guckt sich dann auch im Stadion um und denkt so, der eine oder andere hat dann doch heute Morgen dann plötzlich weniger Lust bekommen und es waren ja kurz vor dem Spiel wieder gerade einzelne Plätze, viele frei oder auch einen Tag vorher schon. Das ist halt auch mal so ein bisschen bezeichnend, dass die Motivation wohl so ein bisschen gesenkt ist. Gleisdreieck war noch Weihnachtsmarkt. Das heißt auch mal, das wurde schon mehr oder weniger ein bisschen vorgeglüht. Das ist dann für die Stimmung im Stadion auch nicht immer gerade zuträglich. Und so bist du dann dahin, setzt dich um 15.30 Uhr ins Stadion und denkst, es ist schon 19 Uhr und die Leute gehen gleich ins Bett.
Ja.
Und irgendwie sind wir auch genauso wieder gestartet, gefühlt, ja. Also es sah dann wieder ganz gut aus, eigentlich, so gerade vor dem Gegentor, aber was passiert dann schon wieder bei diesem Gegentor? Keine Ahnung, Zetterer lässt sich da hinfallen, so.
Plumpsen.
Ich habe im Stadion sogar lange gedacht, das Tor ist nicht gegeben worden wegen dieser Aktion. Dann wäre es noch viel mehr Glück gewesen. Aber ja, dass man Matsima nicht verteidigt, so, ja, wie offensichtlich ist das halt, dass der gefährlichste Kopfballspieler vorne bei denen ist, ja. Nach einer Ecke. Oder nach einer Flanke.
Also. Ich kann nur in dieselbe Kerbe schlagen. Das war so ein bisschen, also ich habe es ja im Fernsehen gesehen und dann wurde auch lange Zeit, haben die Kommentatoren gedacht, das wird wegen der Aktion gegen, in Anführungszeichen, etc. geprüft, bis dann am Ende rauskommt, der stand mit dem dicken Zeh im Abseits. Ohne VAR, liebe Leute, zählt dieses Tor. Und dann wäre es war auch kein Nachteil, ne? Also der Flankengeber, der da im Abseits steht, der hätte die Flanke auch geschlagen, wenn er mit dem dicken Zeh einen halben Millimeter weiter hinten gestanden hätte. Also ja, es hat eigentlich in die Gesamtgemengelage hätte dieses frühe Gegentor schon sehr gut gepasst. Scheiß Tag, scheiß Gegner, alles grau und dann Phase der Mannschaft eh nicht so gut und dann irgendwie dritte Minute 0-1 hinten. So, das wäre schon richtig. Das wäre noch zäher geworden, als es eh schon war, sagen wir es mal so. Aber am Ende ist Abseits, also ich will jetzt auch nicht von das so rein auf so eine Glückskarte setzen, weil Abseits ist halt Abseits so. Geht's halt weiter und es ist eigentlich durchgängig ein zähes Ding in der ersten Halbzeit. Also so ein Schüsschen von Dahoud, aber so von beiden Seiten Augsburg sehr auf Sicherheit und wir, ja, irgendwie auch nicht sonderlich kreativ vorne. Also macht dir das Sorge? Hat dir das Sorge gemacht für das, was da noch kommt? Weil
ja, was heißt Sorge? Ich will mal so sagen. Ich habe zu meinem Platznachbarn gesagt, dass von den Spielanteilen ist das hier, geht das fast in die Richtung Barcelona gegen uns. Nur, dass du das so aussieht, wie wenn früher im Training Sturm gegen Angriff spielt, aber unsere Stürmer waren halt Christensen und Theat. Und was soll dann herauskommen? Ja, was? Ja. Die gefährlich wurde es eigentlich nur einmal, wo Christensen mit sich durchbrutalisiert hat und dann einmal, wo dann Theater nochmal zu dem Riesenabschluss kommt. Wenn da halt ein Stürmer steht, dann klingelt's halt, ja. Aber du kennst es bestimmt früher, oder? Aus dem Training. Angriff gegen Verteidigung.
Ja.
Wie gesagt, aber in unserem Angriff waren halt federführend Christensen und Theater. Ja, was soll das Ergebnis sein? Also was denkt man, was passiert?
Das führt ja zu dem Punkt, den wir jetzt auch kurz im Vorgespräch einmal schon angerissen haben. Batshuayi verletzt, Burkhardt verletzt und Wahi bietet nichts an. Es gab viel Kritik an der Aufstellung von Topmöller. Ich habe mich versucht, jetzt einfach mal so in so eine Trainerlage hineinzuversetzen. Die Mannschaft zum Beispiel, die du jede Woche siehst, die bemerkt ja auch, ob der Stürmer Elie Wahi irgendwie gerade im Training einen guten Lauf hat oder nicht, ob der sich reinhängt oder nicht. Und dann bist du als Trainer, der das ja auch sieht, dann irgendwie in der Bredouille, entscheide ich mich jetzt trotzdem dafür, für den Stürmer, der auf dem Papier ein Stürmer ist, und nehme dann halt irgendjemanden raus, der das nicht so gut ausfüllen kann, oder belohne ich gute Trainingsleistungen, die ich jetzt mal Ansgar Knauf unterstelle, und nehme den halt mit rein. Und da würde ich immer sagen, im Sinne des Mannschaftsgefüges, der Stimmung, der Chemie, ja, dann bleibt halt Wahi weiter draußen. Also ganz konsequent. Wie bewertest du das?
Ja, genau. Also ich glaube, es wurde ihm wahrscheinlich ein bisschen angekreidet, dass es ging nicht nur um den Stürmer, sondern um auch das Drumherum. Meine Idee war ja, vor dem Spiel Usun schon reinzunehmen. Und was hinzukommt, ist halt, Larsson fällt kurzfristig aus. Was natürlich auch schon mal, also er hat einen Daumen gesenkt kurz vorm Spiel. Genauso wie Brown übrigens. Brown hat auch gesagt, er wird nicht 90 Minuten spielen können. Hat das so dem Trainer vermittelt. Das heißt, zwei Personalien haben sich schon mal von selbst erledigt, ohne dass da überhaupt eine Wahl bestand. Ja, und dann ist Usun war jetzt auch noch nicht lange im Training. Man hat das auch, denke ich, gesehen. Auch wo er reinkam, war das jetzt nicht so, dass er jetzt schon auch wieder auf dem Peak ist. Ja,
ja.
Dann ist das halt diese Aufstellung, die dann dabei rauskommt. Dann hast du gar nicht viel Wahl.
Ja, ja. Und ja, du hast keine Wahl. Und ich denke trotzdem, dass das Beste, was Topmöller machen konnte, war dann meiner Meinung nach auch so aufzustellen, damit nicht jemand, der offenbar im Formtief ist, um es mal nett zu formulieren, nicht belohnt wird, nur weil andere Leute verletzt sind. Das ist ja dann auch ein Signal, sich wieder ranarbeiten zu müssen oder sich vorbeiarbeiten zu müssen an Wahi. Und vor allen Dingen, es ist, wenn man so Social Media liest, gerade die Kommentarspalten, es ist schon sehr, sehr negativ, was da alles so formuliert wird. Und alles scheiße und blöd und bla, aber am Ende musst du ja einfach gucken, welche Spieler sind fit und was mache ich als Bestes daraus, weil da darf sich Dino Topmöller meiner Meinung nach nicht treiben lassen, das lässt er auch nicht, aber du kannst nicht jemanden aufstellen, der in der Krise ist und oder auch nichts anbietet im Training. Fertig. Und wenn Wahi von Anfang an gespielt hätte, dann wären halt die Kommentarspalten voll gewesen damit, wie kann man Wahi spielen lassen. Also das ist irgendwie alles zu negativ. Oder
ja, also, natürlich sucht man. Nee, man sucht halt als Fan nach einfachen Lösungen. weil man halt sehr unzufrieden ist. Also ich glaube, es gibt wenige Leute, die aktuell zufrieden damit sind, auch wenn es ein Sieg war. Selbst die Spieler ja oder der Trainer. Ja, es ist dann einfach schwer. Klar kann man dann so ein paar Themen ansprechen, die man vielleicht vorher ankurbeln hätte müssen. Vielleicht nimmt man einen Bekir Ist oder einen Alex Duff oder einen Steroid schon mal mit ins Training, zumindest um zu sehen, könnten die eventuell. Ich denke, Bekir Ist wird im Kader sein am Wochenende in Hamburg. Ja? Also du hast da ja, wenn halt einfach nichts hinten dran ist, dann musst du die Jungs reinschmeißen. Vielleicht ein Dils oder so, der jetzt wieder stark. Ja, die U19 hat ein klasse Spiel gegen FC Barcelona gemacht. Ja. Haben unglücklich in letzter Minute noch 4-3 verloren, aber haben 3-1 geführt. Da sind schon ein paar Granaten bei uns in der U19 drin.
Mhm.
Ah, dann irgendwann musst du es
zum Reiz setzen. Ja. Die werden natürlich brennen. Ja, klar. Ja, du hast jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick auf Hamburg gegeben. Lass uns nochmal kurz auf die zweite Halbzeit zu sprechen kommen. Wie hast du die gesehen?
Ja, wir kommen raus und zeigen zumindest so ein bisschen, also der Wechsel ist ja dann schon auch ein bisschen bezeichnend oder die zwei Wechsel. Dann haben wir wieder gut angefangen, aber haben dann irgendwie wieder nachgelassen. Und was mich wundert ist, warum bringen wir Doan nicht öfter oder er sich selber in diese Situation, dass er ins Dribbling geht? Scheiß da drauf, wenn es nicht funktioniert, ist alles gut, aber nutz doch deine Qualität und probier das viel öfter. Gefühlt hat er diesen Move jetzt zweimal in der Saison gemacht und zweimal war es ein Tor.
Ja, dreimal. In Hoffenheim hat er es ja auch gemacht, ne? So ja, ähnlich.
Ja. Also warum nutzt er das ja, nicht ja, öfter? Also, so ganz klassisch, wie man das damals kennt. Robben kriegt an der Außenlinie einen Ball und geht nach innen und du weißt als Abwehrspieler, ich weiß ganz genau, was der macht, aber verteidigen kannst du es trotzdem nicht. Und das ist ja bei Doan auch so. Probier es öfter. Ich weiß nicht, warum der da teilweise wirkt, da gehemmt.
Ja, also man kann hoffentlich davon ausgehen, dass er sich das jetzt selber auf die Fahne schreibt und sagt, okay, ich traue mir das jetzt öfter zu, weil es ist ja auch von Erfolg gekrönt oder und dass Topmöller da in dieselbe Kerbe schlägt, weil ich bin so dankbar für diese zwei Kacksiege gegen Mainz und Augsburg, also einfach nur, dass wir es gewonnen haben, nicht die Art und Weise und so. Wir haben auch schon genügend Punkte liegen lassen. Union, Wolfsburg seien da mal genannt, in Heidenheim. Aber ja, trotzdem hast du dieses Spiel jetzt gezogen und Doan hat es gerichtet zum zweiten Mal bei einem engen Spiel. Ja, und der fährt auf jeden Fall auch nicht zum Afrika-Cup. So, das ist die gute Nachricht.
Ja, gerade wo Skiri, finde ich, mit Larsson zusammen Stabilität in der Zentrale bringt, ja. Finde ich jetzt schade. Auch wenn das auch nicht alles gut war bei Skiri, aber ich finde, wenn die zwei in Kombination spielen können, meinetwegen auf Skiri und Dahoud, kann auch funktionieren, dann hast du ein bisschen Struktur im Spiel. Ja. Aber Larsson und Skiri war schon bei uns die beste Option, hat man ja letzte Saison gesehen. Die haben sich gut ergänzt.
Ja. Wobei man, also jetzt zumindest was denn, also ja, ich bin auch gespannt auf Larsson. Ich hoffe, dass dieser Impuls dann jetzt seine Fitness und hoffentlich auch ein schnelles sich wieder ins Spielen finden, dass das schnell vonstatten geht. Ich fand jetzt den letzten Eindruck von Skiri und Chaibi brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch nicht so pralle. Ich weiß, dass zumindest bei Skiri, als er beim letzten Mal vom Afrika-Cup kam, war das auf jeden Fall ein schöner Downfall. Und ich glaube bei Chaibi auch. Keine Ahnung, vielleicht holen sie sich auch da Vertrauen und kommen anders wieder. Aktuell bin ich nicht so unglücklich darüber. Also wenn sie, dass die beiden nicht da sind, also ich würde sie lieber im Kader sehen und es noch besser wäre es, wenn es keinen Afrika-Cup geben würde dieses Jahr. Aber also ein bisschen verzichtbar finde ich die beiden gerade schon. Ja.
Ja, also unabhängig davon, genau, das werden wir dann bei der nächsten Folge raus, glaube ich, wahrscheinlich. Ich würde mir natürlich jemanden wünschen, der stärker ist als Giri. Also nächste Saison auf jeden Fall. Aber in der Winterpause wird das, denke ich mal, schwierig.
Also wir kündigen jetzt hier schon mal eine Folge an, die irgendwann in den nächsten Wochen kommt, die ein bisschen behandelt, also Fazit, Hinrunde, Winterpause, was kann, soll, muss im Kader passieren, was war gut, was war schlecht. Das nur mal schon mal als kleiner Teaser, dass wir auf jeden Fall auch noch auf das bis dahin Geschehene eingehen werden.
Okay. Wir können noch kurz beim Spiel bleiben, was ich noch zum Thema hätte. Ich fand, Højlund hat diesmal, finde ich, ein bisschen Akzente gezeigt, also ein bisschen hat gezeigt, dass er eingewechselt wurde und hat sich auch gezeigt. Amanda hat ein bisschen für Stabilität gesorgt, wobei er mir da auch wieder zu gut wegkommt bei dem vermeintlichen nächsten Tor von Augsburg, das dann auch wieder zurückgepfiffen wird, war dann auch da nicht präsent. Ja, mit seiner Physis muss er da so viel präsenter sein, ja. Wenn wir bei Augsburg da den Ball hoch reinschlagen, was übrigens ein kompletter Quatsch ist, ja, gegen so Verteidiger, da steht da Mazima und ein Schlotterbeck, ja, die lachen und schöner geht's ja gar nicht gegen Götze oder gegen Dohan einen hohen Ball zu bekommen, ja, die sind ja drei Köpfe größer.
Ja, ja.
Ja, und da würde ich mir wünschen, wenn Amanda da viel mehr raus machen könnte, ja, aus seinem Kopfballspiel. Wenn er defensiv steht, ist er ja im Vorteil, ja. Den Antritt wird er nie erreichen, den er bräuchte als Innenverteidiger, meiner Meinung nach.
Aber wir sind jetzt, ich liebe es ja, es zu wiederholen, das Thema Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Und wenn jetzt Larsson, der schon viel mehr gezeigt hat als in dieser Saison, aber auch ein Højlund oder ein Amanda jetzt in die Bresche springen können und sich zeigen können. Also ich finde, der HSV ist eigentlich so ein perfekter Gegner dafür. Denen läuft jetzt nicht das Selbstvertrauen aus den Ohren raus gerade. Und das letzte Heimspiel bei denen, also vor Weihnachten, da ist jetzt auch schon ein bisschen, ich will nicht sagen Druck auf dem Kessel, aber ja, kann auch schon gut. Also ist eigentlich ein guter Gegner, um reingeworfen zu werden für die Neuen, die da gerade die Plätze füllen für die Angeschlagenen oder die jetzt zum Afrika-Cup gehen. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was gegen den HSV passiert. Und es gibt schlechtere Gegner, um sich zu beweisen. So würde ich es jetzt mal sagen. Und andere Spieler in der Vergangenheit haben es auch gezeigt, dass sie Chancen nutzen konnten. Collins war damals letzte Saison sehr stark, als er Spielzeit bekommen hat. Also ich sehe viel Luft, im besten Sinne Luft und Entwicklung für die immer noch sehr jungen Spieler in unserem Kader. Und anders als darauf vertrauen, dass sie über Spielzeit Entwicklung nehmen, kann man es eh nicht. So. Und vielleicht sehe ich das jetzt aber auch zu positiv, Matthias. Also ich will das hier nicht positiv wegmoderieren.
Ja, mir macht gegen HSV, wenn wir dann jetzt beim HSV sind, mir macht dann halt nur Sorge, dass die dann schon relativ heimstark waren. So gerade in den letzten Minuten haben sie dann jetzt ein paar Mal dann ein Spiel gedreht. Ob das halt die junge Mannschaft vor dem ausverkauften Volksparkstadion dann, ob die dann gut machen, das wird man halt dann sehen, ja. Aber klar, sie müssen jetzt, sie werden ins kalte Wasser eigentlich geschmissen. Wir haben ja vor der Aufnahme mal über die Aufstellung gesprochen. Wird schon spannend.
Es wird, also, es wird sehr spannend. Ich weiß noch, dass wir mal in Hamburg gespielt und gewonnen haben. Und aus irgendeinem Grund war Luka Jovic in der Startelf oder er wurde eingewechselt. Aber er hat ein Riesending vergeben. Das war auch kurz vor der Winterpause, auch im Winter, so waren wir arschkalt da. Und ich war so sauer, wie leichtwertig. Er stand, glaube ich, frei vom Tor und hat das Ding so mit dem Außenriss hoch übers Tor geschossen. Und vielleicht gibt es ja so einen Moment, dass ich mich wieder in Hamburg im Stadion maximal aufregen muss und zack, danach fallen Tore ohne Ende von dieser Person.
Also auf ich jeden glaub, Fall mein, von mir. Mein letztes Volksparkstadion-Erlebnis war zwei Tore Lakic.
So lange schon her. Oh.
Ja gut, die waren ja eine Zeit lang weg.
Ja, die waren noch eine Zeit lang weg. Ich durfte in Hamburg mal das einzige Bundesliga-Tor von Shani Tarashay, die Älteren erinnern sich, sehen. Von der Eintracht, da haben wir, glaube ich, 3-0 gewonnen und Tarashay hat auch ein Tor gemacht. Unfassbar.
Aber das war nicht, wo Lukas Pierson dieses Weltfreistoß-Tor geschossen hat. Das war
wirklich ein 1-0, glaube ich. Freistoß-Tor,
ja. War, glaube ich, 1-0.
Zum 1-0, ja.
Ja.
Ja. Dem Jaroslav Drobny schön oben in den Winkel geknallt und dann zum Auswärtsblock gelaufen.
Und danach hat Lukas Pierson seine Karriere mehr oder weniger beendet.
Ja gut, er hatte bestimmt noch 14 Leihstationen von Chelsea, bevor er dann irgendwo heimisch geworden ist. Also glaube, man wünscht ja immer nur das Beste.
Ja. Genau, ich glaube, in diese Richtung ging es also viel.
Also nehmen wir, ich habe übrigens jetzt mal gerade auf die Heimtabelle geguckt. Schätz mal, wie viel da ist der HSV und wie viele Punkte haben die geholt in 7 Heimspielen?
8. 10 Punkte.
Okay. Hättest du, also in beidem nah dran, sie sind 6. und haben 13 Punkte.
Oh ja.
Und jetzt sagt man aber, oh, heimstark. Frankfurt hat aber auch 7 Spiele und 13 Punkte. Das Torverhältnis ist ziemlich identisch. Wir haben ein Tor mehr kassiert als Hamburg, aber 12-8 HSV, 12-9 Frankfurt und beide Teams mit 13 Punkten. Aber die gefühlte Wahrheit in Hamburg ist, boah, wir sind heimstark und aktuell in Frankfurt so. Also, genau. Dann wollen wir mal nicht so sein, sondern ein bisschen. Und 5. sind wir in der Auswärtstabelle mit 11 Punkten. Ja, es ist gerade viel grau, aber ich finde auch nicht so viel schwarz, ohne dass man jetzt die Dinge, die zu kritisieren sind, nicht auch kritisieren sollte. Aber es ist jetzt durchaus möglich, dass wir in Hamburg auch gewinnen. Die haben 4-1 auf den Sack bekommen. Ist jetzt bestimmt nicht die geilste Trainingswoche für die. So.
Also ich hätte richtig Bock auf Elias Baum übrigens. Den hat mein Cousin heute Mittag gar nicht so mit. Natürlich hat er bis jetzt keine großen Einsätze bekommen. Von 0 auf 100 jetzt direkt in die Startelf. Ist natürlich sehr optimistisch von mir, aber der hat eine super Zweitligasaison gespielt. Das ist einer, der Bock hat.
Hm.
Natürlich bin ich nicht im Training dabei, ja, aber. Und du hast natürlich da Collins und Christensen, aber Collins ist immer noch nicht so da, wo er sein könnte. Manchmal kommt mir das auch echt so vor, als ob der da irgendwie, keine Ahnung, das zu wenig ernst nimmt oder. Mhm. Er hat ja die Anlagen. Ist es halt immer so sehr, ja, sehr ab. Will er immer sehr gut aussehen auf dem Platz, so sieht das fast aus, ja. Wo man dann als Fan echt sich an den Kopf greifen muss manchmal.
Ja. Ja, finde ich auch. Leistungsprinzip. Warum nicht mit Baum starten? Also gut, jetzt
ist wahrscheinlich
Ahnung, vielleicht tut sich Baum aber auch noch ein bisschen schwer mit dem Niveau. Ich weiß es ja nicht. Wir sind ja nicht so nah dran, aber eine Chance mal zu bekommen. Warum nicht? Punkt.
Stell vielleicht Christensen hinten rein, dann steckt auch viel Körner verloren in den letzten Spielen. Dann kann er hinten sich gefühlt ein bisschen ausruhen. Nimmt auch dann Doan nicht immer den Platz weg, was so einerseits, das kannst du ihm ja nicht verbieten, aber gefühlt muss er dann auch immer, Doan muss dann quasi absichern, weil Christensen die Seite beackert und teilweise vor ihm steht oder so.
Das wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, da zu tauschen und auch zu gucken, wie Doan dann damit parat kommt. Ob es ihm sogar sicher, gut tut, ne?
Sicher ihn mit einem defensiv orientierten Außenbahnspieler ab, dann hat er weniger nach hinten zu tun und kann sich ein bisschen mehr auf diesen einen Move im Spiel konzentrieren.
Ja, okay. Ja, dann brauche ich jetzt noch einen Ergebnistipp.
Ja, wir kontern die aus, 2-0.
Also da wir immer noch ein Gegentor kassiert haben in dieser Saison, sage ich ein ganz wackeliges 2-1. Also so, ich glaube, egal, also am Ende wird es so sein, dass Frankfurt mit Mann und Maus wieder alles verteidigt hinten und es so wie gegen Augsburg entweder so eine Riesenchance gibt oder ein Abseitstor durch VAR-Check. Also genau so ein Szenario stelle ich mir jetzt auch fürs Hamburg-Spiel vor. Aber gerne mit einem knappen Sieg. Dann sage ich mal 2-1.
Nehme ich im Notfall dann auch. Nehme ich im Notfall dann auch.
Ja, nehmen wir auch. Oder 0-1, mein Gott. Okay, dann haben wir, glaube ich, erstmal den Deckel drauf auf der Folge. Oder hast du noch famous last words?
Nee, ich denke, wir sind durch. Die nächste Folge wird ein bisschen ausführlicher.
Wird ein bisschen umfangreicher. Alles klar. Dann mit hoffentlich weiteren 3 Punkten im Gepäck und einigermaßen Frieden unterm Weihnachtsbaum. In diesem Sinne, vielen Dank an alle fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.